Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Bin ich zu hören? Ja, jetzt bin ich zu hören. Herzlich willkommen. Schön, dass sich wieder hier Menschen eingefunden haben. Wir machen heute weiter hier im Café Europa. Hier haben wir 4 Tage lang Programm zu der Frage, wir in Europa, wofür wollen wir einstehen? Weil wir uns hier selber betrachten wollen als Gesellschaft in Europa, sehen Sie auch die Spiegel und können sich sehen, wie Sie sehen, ganz subtil, wollen wir uns selber hier den Spiegel vorhalten in diesem Café Europa.
Danke.
Und ich bin froh, dass wir heute weitermachen und dass der RBB es auch nach Leipzig geschafft hat. Und wir, glaube ich, nicht den MDR, der ja gestern schon da war, damit verärgern. Wenn jetzt die Technik steht, übergebe ich an meinen Kollegen und wünsche euch ganz viel Spaß.
Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Harald Asel, Redakteur im Inforadio des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Dieses Gespräch hier, dieser Salon Nummer 3, den zeichnen wir auf als Forum im Inforadio. Sie können also am Sonntag um 11 Uhr live per Stream oder wenn Sie im Sendegebiet sind, diese Sendung verfolgen. Sie können sie ein Jahr lang nachhören auf inforadio.de oder als Podcast abonnieren. Und falls Sie hier im Saal sage ich schon, hier in der Halle, vielleicht mobile Endgeräte haben, die Störgeräusche machen. Ich weiß ja nicht, es gibt ja noch alte Geräte, die Störgeräusche machen. Ich muss selber mal gucken, ich habe auch noch so eins. Das ist aus. Schalten Sie sie aus, dass wir uns ganz konzentrieren können auf das, was unsere Gesprächspartner sagen. Sollen die anderen auch noch mal kurz ansprechen? Ja, vielleicht, damit wir wissen, dass nicht nur ich zu verstehen bin und gut sendefähig bin, sondern auch Naika Forutan, sagen Sie doch bitte was.
Ja, schönen guten Tag, freut mich sehr hier zu sein. Die Anreise mit der Bahn aus Berlin war sehr spannend. Der Zug wurde in Südkreuz gestoppt, weil zu viele Menschen da drin waren. Und dann mussten einige freiwillig aussteigen und bekamen 25 Euro, aber niemand wollte aussteigen, sodass der Zug weiterhielt und die Stimmung sich immer weiter verschlechterte. Und ich hoffe, hier ist bessere Stimmung als im Zug bei der Deutschen Bahn.
Und hier kriegt keiner 25 Euro, wenn er aufsteht, aber es sind noch 3 Plätze hier vorne, sind nicht frei. Da kommen gleich noch 3 Leute, aber da hinten ist noch ein Platz und da ist noch ein Platz und so. Und wenn, vielleicht können Sie dann später sagen, ich habe jetzt genug gesessen, jetzt sollen mal andere. Ja, auch schön. Marc Tekesidis, sprechen Sie doch auch mal kurz was an.
Ich wollte eigentlich auch den Zug nehmen, den Naika Forutan genommen hat, aber ich habe gestern angerufen und keine Reservierung mehr bekommen. Insofern habe ich vorsorglich den Zug vorher genommen und wir danken der Deutschen Bahn wie jedes Mal für ihre hohe Flexibilität. Leipziger Buchmesse, wer weiß das schon, dass das ist? Ja.
Sehr clever.
Also das funktioniert alles. Thomas Meinecke funktioniert auch?
Ich sollte eigentlich funktionieren. Ja, ich funktioniere sonisch auf jeden Fall.
Gut, funktionieren ist fast schon ein zu gefährliches Stichwort. Lassen Sie uns anfangen.
Kann man nicht mit Ihnen sprechen?
Wir in Europa, wofür wollen wir stehen? So programmatisch wie nüchtern wird hier auf der Leipziger Buchmesse gefragt im Denkraum Europa 21, initiiert von der Robert-Bosch-Stiftung und kuratiert von Esra Kütschig aus dem Direktorium des Berliner Maxim-Gorki-Theaters. Innehalten, kritisch reflektieren und Banden bilden ist uns aufgegeben in diesen 4 Tagen, um die Vorstellung einer europäischen Gesellschaft von morgen zu entwickeln. Nicht im Staccato der sich immer wiederholenden Diskussionen, sondern in einer Art Salon. Und das mitten im Trubel von Halle 4. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio, aufgezeichnet am Buchmessen Freitag. Bei mir sitzen hier Naika Forutan, die stellvertretende Direktorin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität.
Guten Morgen.
Marc Tekesidis, der Autor von so intensiv diskutierten Büchern wie Interkultur und Kollaboration, Publizist mit Schwerpunkt Popkultur und Migration. Und Thomas Meinecke, Musiker und Schriftsteller. Im letzten Herbst erschien sein jüngster Roman unter dem Titel Selbst. Das Thema, das unserer Runde aufgegeben ist, lautet: Wer sind wir und wer gehört dazu? Und damit sich das Ganze nach Arbeit anhört, steht im Untertitel: Strategien im Ringen um den gesellschaftlichen Wandel Europas. Mal ehrlich, was hat Sie drei eigentlich gereizt, ausgerechnet zu diesem Panel zuzusagen, Naika Forutan?
Wir arbeiten ja bei uns am Institut schon seit einigen Jahren zu Fragen der nationalen Identität und zu dem Wandel dessen, was Deutschsein ist und wie sich das durch Migration und Vielfalt verändert und wie die Selbstwahrnehmungen in den letzten Jahrzehnten sich gewandelt haben. Insofern war das thematisch sehr naheliegend, hier zuzusagen.
Marc Tekesidis, was hat Sie denn gereizt?
Naja, ich bin in meinen Büchern ja in den letzten Jahren immer wieder damit beschäftigt gewesen, wie man eigentlich wie ein Wir erzeugt, weil ich nicht davon ausgehe, dass es dieses Wir schon gibt wie populistische Parteien, sondern eher davon ausgeht, dass wir sozusagen das als Aufgabe haben, ein Wir in der Zukunft zu entwickeln. Insofern war das sozusagen ein natürlicher Vorgang, hier zu sitzen.
Und Thomas Meinecke?
Bei mir eigentlich auch etwas, was mich sowohl in popkulturellen Zusammenhängen, aber auch in ganz konkret tagespolitischen beschäftigt, natürlich täglich, aber auch im Sinne einer Erkenntnis, dass Identität halt ein Konstrukt ist und in dem sich damit zu beschäftigen, dass Identität konstruiert ist, trotzdem noch nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich ständig neu formuliert und formiert in gefährlicher Weise auch. Also sozusagen selbst die Prozesse der Dekonstruktion haben zu neuen Identitätskomplexen geführt, die problematisch sind. Und ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema, ganz naiv gesagt.
Esra Küçük hat formuliert in dieser Reihe: Wir leben in einer Zeit, die in die Geschichtsbücher eingehen wird, weil es eine so große Krisensituation sei. Nun, in meinen 54 Jahren hatte ich den Eindruck, es war eigentlich immer Krise. Was ist denn jetzt so besonders, weshalb wir uns intensiv um dieses Wir kümmern müssen und ringen müssen, um möglicherweise Konsense, die verloren gegangen sind?
Naja, vielleicht kann man in der Tat rückblickend immer sagen, die Welt entsteht aus Krisen, besteht aus Krisen und Krisen erzeugen eine gewisse Dynamik. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man rückblickend auf die letzten 60 Jahre zurückschauen kann und sich vorstellen kann, man wird das irgendwann als die goldene Zeit beschreiben. Denn im Moment ist es in der Tat so, dass es eine Krise der Demokratie gibt, die wir hier zu verzeichnen haben. Und in den letzten Jahrzehnten waren wir doch immer sehr stark davon überzeugt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ein System erschaffen worden ist, das doch von relativer Stabilität ist. Und im Moment kriecht in viele Menschen die Angst, dass es dann doch nicht so selbstverständlich ist, einmal Demokrat, immer Demokrat und einmal Demokratie, immer Demokratie, sondern dass man sehr wohl aktiv dafür eintreten muss, dass dieses System weiterhin bestehen bleibt, auch wenn es immer wieder darum geht, Systeme zu erneuern und Konflikte natürlich dazu beitragen, ist im Moment doch der Angriffspunkt auf das, was wir offene Gesellschaften nennen, sehr stark erhöht.
Das sind jetzt zwei Begriffe, die wir voneinander doch noch mal unterscheiden sollten. Also Demokratie als Verfahren und andererseits offene Gesellschaft auch als etwas, was man normativ setzt. Denn demokratisch gewählt sind mitunter ja auch diejenigen, die sich ganz klar gegen offene Gesellschaften aussprechen, entwickeln dadurch auch Mehrheiten. Das kennen wir in der Geschichte ja an vielen Stellen. Nochmal zu dieser Frage des Krisenphänomens in den letzten Jahren. Wie nehmen Sie das eigentlich wahr? Passiert da tatsächlich auch in den Gruppen, in den Kreisen, in denen Sie sich, Thomas Meinecke, Marc Tekesidis, bewegen, etwas, driftet da etwas wohin, wo man es nicht erwartet? Oder sind es die anderen, die das Problem sind, irgendwie, die eben nicht ihre Bücher lesen, zum Beispiel?
Ja, es ist tatsächlich so, dass es für mich ein relativ neues Phänomen gibt, was in einer Abfolge steht, die ich eigentlich sozusagen immer sehr befürwortet habe. Also einfach die Dekonstruktion, die Überlegungen darüber, woraus sind unsere Identitäten gemacht. Das sind eben keine feststehenden Dinge, sondern gewachsene bzw. in Bewegung befindliche oder auch performative Dinge. Also wir sind, ich bin kein Mann, ich tue ein Mann sein, ganz kurz gesagt. Und sich darüber Gedanken zu machen, ist nach wie vor, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Interessanterweise hat es aber zum Beispiel gerade im Bereich auch von politisch fortschrittlichen Gruppen, denen ich mich nach wie vor total zugehörig fühle, zu interessanten neuen Friktionen geführt. Wenn man sozusagen, man braucht jetzt nur von lesbisch, schwul und so weiter, die immer länger werdende Kette der Kürzel für die Gruppierungen, die sich jeweils einzeln auch verstehen. Wenn man das sozusagen jetzt LBGITQ statt queer sagt, dann hat man plötzlich wieder lauter einzelne Gruppen, die sich total abgrenzen wollen. In einem eigentlich mir total vertrauten Terrain der politischen Korrektheit entstehen plötzlich Unterströmungen. Und ich bin der Allerletzte, der gegen politische Korrektheit eintreten würde. Ich bin totaler Verfechter dessen. Aber in den Sprachregelungen passieren plötzlich Dinge, wo sich diese einzelnen Gruppierungen wieder essentialistisch quasi gebärden. Und wir haben plötzlich Graffitis an amerikanischen Universitäten, wo dann steht, White girl, leave your hoops at home. Also keine großen Ohrringe darfst du als weißes Mädchen nicht tragen. Eigentlich hat das Ganze aber dazu geführt, über eine Diversifizierung und auch einen mit dem Krisenbegriff vielleicht zusammenhängenden, prinzipiell sehr begrüßenswerten Prozess der ständig genaueren Betrachtung. Und plötzlich rasten Dinge wieder ein. Und das beunruhigt mich ein bisschen, weil es sozusagen auch in den Lagern passiert, in denen ich mich als Kulturlinker aufhalte.
Also die alten Koalitionen auch von bestimmten Gruppen, die immer mal was zusammen gemacht haben, werden brüchiger und gleichzeitig die Identifikationsräume enger, nehme ich dann wahr. Weil es sozusagen die Frage, wie konstruiere ich mich als Person, immer kleinteiliger wird, was ja auch dann, sagen wir mal, auch ein neoliberales Konzept ist, weil sich natürlich gut verkaufen lässt.
Das schleicht sich eventuell ein und eigentlich ging es ja eher um eine Erweiterung und nicht ein Verengern. Und plötzlich ziehen sich Dinge so seltsam zusammen. Ich habe gar keine Antwort auf diese Frage, aber ich stelle es als Problem fest. Vielleicht ein relatives Luxusproblem, weil es innerhalb einer generell emanzipatorischen Bewegung stattfindet.
Kann man das denn sozusagen wissenschaftlich sozusagen untersuchen, nachweisen? Also weil wir reden ja im Moment auch über Wahrnehmungen und auch Gefühle von Entwicklungen. Aber dann will man ja doch gerne mal gucken. Sie schauen sich ja dann auch manchmal die Datenbasis dazu an.
Ja, zum einen, ich würde das auch so beschreiben und würde sagen, es sind zwei unterschiedliche Dynamiken, die sich begegnen. Mhm. Und ich finde, Sie haben das sehr gut ausgedrückt zu sagen, die begegnen sich beide in einem emanzipatorischen Raum. Auf der einen Seite gibt es die Ebene der Dekonstruktion, die danach fordert, dass es nicht mehr so kategorial ist, diese Identitätsform und Identitätsansprache. Nenn mich nicht Migrantin, ich bin auch Deutsche, clasht auf der anderen Seite mit immer mehr Perspektiven der Sichtbarmachung, der Repräsentation und des Momentes zu sagen, wenn ich mich nicht benenne, bin ich nicht sichtbar, dann kann ich auch nicht aufmerksam darauf machen, welche Diskriminierungsformen gerade meiner ethnischen Gruppe, meiner religiösen Gruppe, meiner Herkunftsgruppe widerfahren. Und diese beiden Forderungen, die eine ist sehr stark identitätspolitisch organisiert, die andere ist sehr stark dekategorial organisiert. Die widersprechen sich fundamental, aber beide finden in diesem emanzipatorischen Raum der Gleichstellung statt. Ja. Und deswegen komme ich nochmal zurück mit einem kleinen Widerspruch zu sagen, Demokratie ist nun mal nicht nur ein Verfahren, sondern Demokratie ist auch ein Versprechen. Mhm. Und zwar das große Versprechen der Gleichheit. Und das ist ganz tief verankert in dem Grundgesetz der Demokratie, aber auch schon in der Idee von Demokratie, wie sie zum Beispiel Kant formuliert hat, mit der Perspektive des ewigen Friedens. Also der Vorstellung, dass wenn Demokratie als Norm und Versprechen umgesetzt wird, es eben darum geht, die Gleichheit aller zu garantieren. Und mit zunehmendem Bewusstsein und zunehmender Awareness von Ungleichheit treten mehr Gruppen und immer mehr Gruppen auf den Plan, die diese Gleichheit für sich einfordern. Und das führt zu dem Moment, dass andere Gruppen sagen, wieso wollen die denn jetzt auch benannt werden? Wieso muss ich mich denn jetzt so anstrengen, jetzt auch noch zu überlegen, LGBTQ, was auch immer das ist. Früher konnten wir sagen, homosexuell, dann haben wir alle mit gemeint. Und das ist natürlich eine Anstrengung. Die plurale Demokratie ist anstrengend und ich denke, das ist das, woran wir arbeiten müssen, zu sagen, diese Anstrengung ist der Weg, der vor uns liegt.
Also formale Dinge haben, das ist dann eine schöne Wendung, dann immer auch eine inhaltliche eine inhaltliche Füllung, sonst sind sie als formale Fragen wie etwa Demokratie dann ganz unsinnfällig, Mark Tekesidis.
Nee, ich muss zugeben, ich habe das gleiche Phänomen wie Sie. Ich weiß nicht genau, ob ich mich jetzt in der besonderen großen Krise befinde. Ja? Also ich bin auch 50, ich bin im Rheinland aufgewachsen. Das heißt,
da ist immer Krise.
Genau, ja. Seitdem ich am Leben bin, gibt es Krise. Ja? Also damals hieß es Strukturwandel, dann kam die nächste Krise. Also es gibt eigentlich immer eine Krise. Und wenn ich mir ja heute Donald Trump angucke, kann ich auch nur sagen, ich habe in den 90er Jahren 8 Jahre George W. Bush überlebt. Ja? Also der hat schon mit alternativen Fakten den Irak überfallen. Ja? Also insofern weiß ich jetzt auch nicht genau, ob die Krise, die wir jetzt haben, so besonders ist gegenüber anderen Krisen, die wir schon gesehen haben. Ich glaube, dass in Deutschland aber auch sehr hysterisch auf jedes Krisenphänomen reagiert hat, weil man, wie soll ich sagen, immer das Bedürfnis hat, zu einem Normalzustand zurückzukehren. Ja, es gibt einen Normalzustand, in dem ist alles ruhig. Ja, so wie bei der Bahn gibt es so diese Idee des Service-Standards, der aufrechterhalten werden muss, selbst wenn die Stromleitungen kaputt sind, die Züge 3 Stunden zu spät erschaffen hat, gibt einem immer noch das Gefühl, dass er irgendwie sozusagen die Ordnung von 1953 aufrechterhält. Ja, was natürlich irgendwie sozusagen vollkommen irre
ist. Der Frühstückstisch für Sie gedeckt.
Genau, ja, genau. Und ich glaube, da muss man mal wegkommen und diese Verunsicherung tatsächlich annehmen. Ja? Und die Verunsicherung betrifft natürlich tatsächlich viele Bereiche. Wenn es um das Wir geht, ich finde, dass es seit den 60er Jahren tatsächlich ein Problem gibt in dem, was Eltern ihren Kindern überliefern. Ja? Also was bringen wir unseren Kindern eigentlich bei? Das ist gar nicht so einfach dieser Tage. Also was ist der Kanon an Wissen? Was ist der Kanon an notwendigem Wissen? Und darüber gibt es für meine Begriffe nicht genügend gesellschaftliches Gespräch, was das eigentlich ist, ja, was wir weitergeben wollen. Ja? Und auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich nicht nur die Flucht jetzt, die auch im letzten Jahr, trotz der großen Zahlen im Grunde in Angesicht der Bevölkerungsbewegungen, die über Deutschland hinweggegangen sind, gar nicht so ein aufregendes Phänomen war. Aber nichtsdestotrotz natürlich die Gesellschaft dieser Tage eine Vielheit ist. Ja? Also wenn Sie jetzt eine große Stadt angucken wie Frankfurt oder Stuttgart, da haben Sie 70-80% Kinder mit Migrationshintergrund bei den Kindern unter 6 Jahren. Das heißt, wir haben dramatischen demografischen Wandel. Wir haben keine lange Geschichte zusammen, sondern wir müssen eine erfinden für uns. Ja? Und das ist natürlich sozusagen das Zweite. Aber das ist sozusagen ein Moment, mit dem sich Deutschland auch sehr schwer getan hat, wegzukommen von der Idee, dass wir alle eine homogene große Familie zusammen sind, sondern dass wir den lieben langen Tag daran arbeiten müssen, sozusagen eine Art von sozusagen Idee von wir zu entwickeln in dieser Vielheit. Ja? Wir kommen hinter diese Vielheit nicht mehr zurück und das müssen wir als Voraussetzung politischen Handelns annehmen.
Ja, ich finde das eigentlich sehr sympathisch, die Idee der Dauerkrise als Lebensmotto. Es ist halt eigentlich auch so, das geht so in Richtung Konflikttheorie von Simmel, nur Krisen verändern die Gesellschaften, Gesellschaften ohne Krisen stagnieren und werden irgendwann langweilig und nicht mehr lebensfähig. Aber in der Tat kann man doch schon Veränderungen feststellen und das kann man auch empirisch festhalten. Wir haben immer wieder eine sogenannte Gelassenheit, auf Gesellschaften zu blicken, wenn wir sagen können, 20% Populismus bis Gesellschaftsabwehr gibt es überall. Das ist sozusagen ein sozialwissenschaftliches Bonmot, mit 20% musst du dealen. Was wir aber feststellen können, ist, dass in den letzten Jahren diese 20% in Europa dramatisch angewachsen sind. Es sind nämlich nicht mehr 20%, die Populismus mit dem Hintergrund der Infragestellung der systemischen Ordnung nach vorne bringen, sondern es sind mittlerweile 30% und mehr. Und wenn wir uns Polen oder Ungarn anschauen, wo rechtspopulistische bis teilweise rechtsextreme Parteien 50% an Macht haben und an gesellschaftlichen Stimmen und dementsprechend ganz konkret vor unseren Augen demokratische Errungenschaften einfach demontieren, nicht mehr in Frage stellen, sondern einfach demontieren. Und wenn wir in Länder schauen wie die Schweiz, Österreich, Dänemark, Schweden, Norwegen, Deutschland, also Länder, die zu den reichsten Ländern der Welt gehören und überall in diesen Ländern Anstiege rechtspopulistischer Parteien haben, trotz stabiler makropolitischer und ökonomischer Lage, dann müssen wir graben und sagen, etwas geht falsch. Etwas ist falsch gelaufen. Und das erzeugt ein Krisenmomentum, von dem wir merken, dass die gesellschaftliche Kohäsion in Frage ist. Jetzt ist gestern der Armutsbericht erschienen und wir können sehen, obwohl es Deutschland makroökonomisch sehr, sehr gut geht, haben wir einen sehr deutlichen Kernpunkt festhalten können. Und da steht drin, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Reichtum wird vererbt und Armut wird vererbt. Das ist natürlich etwas, wo man sagen kann, es war in den 20er Jahren genauso schlimm. Aber es war zwischenzeitlich eben doch ein Phänomen, das wir in Deutschland haben stoppen können. Mit dem Versprechen der sozialen Marktwirtschaft war dieser Moment, dass man es mit Leistung und Bildung nach oben schaffen konnte, doch nicht nur ein Versprechen, sondern etwas, was ganz stark empirisch nachweisbar war. Das ist im Moment zerbrochen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern wie wir erkennen können, wird auch der American Dream und das Versprechen des Aufstieges in den USA nicht mehr als solche eine Präsenz zeigen, wie wir es in den letzten Jahrzehnten zumindest als Hoffnungsschimmer aufrechterhalten haben. Und ich denke, das ist schon etwas, wo wir es mit nachweisbar anderen Krisenformationen zu tun haben.
Was ich Ihnen vorhin nicht erzählt habe, in der Ausstrahlung am Sonntag gibt es zweimal kurz Unterbrechung durch Nachrichtenschlagzeilen Wetter und Verkehr. Die moderiere ich jetzt an und dann wieder ab. Sie brauchen aber keine Angst zu haben. Sie bekommen nicht die neuen Informationen zur Bahn. Wir sprechen gleich weiter. Vorher machen wir mal kurz aktuelle Nachrichtenschlagzeilen Wetter und Verkehr. Wir sind wieder hier auf der Leipziger Buchmesse. Am Buchmessenfreitag zeichnen wir das Gespräch auf zu Europa 21. Und eben hat Nayka Forutan wenigstens deutlich gemacht, worüber wir sprechen, ist nicht ein deutsches Phänomen, ein Phänomen in Deutschland, sondern das betrifft sehr viele Staaten, darunter eben auch Norwegen und Dänemark, die nach dem letzten Glücksbarometer zu den glücklichsten Ländern in Europa gehören. Und trotzdem gibt es dort eine sehr starke populistische Tendenz. Thomas Meinecke hat schon sozusagen angeschnauft.
Ja, und bitte. Dann kam der Verkehr dazwischen.
Dann kam der Verkehr dazwischen.
weil ich das so interessant finde, was Sie auch sagten, dass in Deutschland sozusagen, also von mir aus können wir gerne über Deutschland da reden dabei, weil es nämlich auch interessant ist, inwiefern die soziale Marktwirtschaft sozusagen dann auch ein Abfallprodukt natürlich vom Kalten Krieg im gewissen Sinne war. Ne? In Westdeutschland ist im Osten zu zeigen, dass man sich das leisten kann und so weiter. Die Nazis waren alle noch da. Die waren aber plötzlich dann für die soziale Marktwirtschaft. Und ich befürchte einfach, dass wir also in der Bevölkerung einfach dieses totalitäre Element einfach haben. Und es liegt vielleicht sogar über 50%. Und es war gut, es zu domestizieren im gewissen Sinne. Und was jetzt vielleicht falsch läuft oder so, diese Frage, die wir uns als, sage ich jetzt mal verallgemeinernd, Kulturlinke stellen, ist ja auch, haben wir das jetzt praktisch uns auch anzurechnen? Ne? Was haben wir falsch gemacht? Und dann gibt es ja eben zum Beispiel auch in den USA nach der Trump-Wahl jetzt dort ist es ja eher die Liberals, wird es ja dort genannt. Hier können wir das, ist es ein bisschen anders mit der Terminologie. Aber die sich dann auch eben sagen, wir hätten nicht auf Toiletten für beide Geschlechter bestehen müssen, weil das hat erst die anderen auf den Plan gebracht, die schweigende Mehrheit sozusagen an die Urnen für Trump getrieben. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, weil ich glaube, die waren sowieso da. Und wenn man jetzt sagt, wir haben es überrissen sozusagen in unserer Diversifizierung und so, dann erinnert mich das wahnsinnig an das antisemitische Stereotyp, lass uns nicht zu laut drüber reden, dann werden die Leute Antisemiten. Die Leute sind Antisemiten. Die Leute sind gegen die Demokratie. Das ist das Schlimme, glaube ich. Und wie man damit trotzdem eine Demokratie fahren lassen kann, ist dann so ein ganz interessanter kultureller Prozess. Ich habe keine richtige Antwort darauf, inwiefern wir sozusagen mit unserer Diversifizierung und immer genauerem Nachdenken natürlich diese Krise, von der wir heute reden, ja auch als Intellektuelle mit erzeugt haben. Aber sie hat eben auch diese Chance, von der Sie sprachen, ne? Dass man da dann am dran bleibt irgendwie. Aber der Gedanke jetzt, wir haben es zu weit da getrieben, den sehe ich nicht so, den finde ich falsch. Weil die Reaktion ist einfach immer da und wird ab und zu mal so ein bisschen überschminkt. Aber das ist natürlich schlimm, wenn die über 50% ausmachen.
glaube, dass die, also wenn man über Populismus redet, dann muss man natürlich auch darüber reden, wie der entstanden ist. Ja? Und ich finde, in Polen und Ungarn hat es natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass es eine enorme Enttäuschung über die Europäische Union gibt. Ja? Also man hat sozusagen es sehr begrüßt, in den Westen zu kommen, mit der Idee darüber, dass dann die alte Nomenklatura verschwinden würde, dass die Korruption aufhören würde, dass man irgendeine Form von wirtschaftlicher Prosperität hat, die nicht aus Schattenwirtschaft besteht und Ähnlichem. Und all das hat man im Großen und Ganzen nicht bekommen. Ja, sondern man hat eine EU bekommen, in der sozusagen das Ungleichgewicht sich immer weiter verschiebt und sozusagen dieses Ungleichgewicht dann auch noch denen in die Schuhe geschoben wird, die mit schlechteren Startbedingungen in die Europäische Union gekommen sind. Also Anfang der Woche das Zitat von Jeroen Dijsselbloem darüber, dass sozusagen im Grunde auf die Südeuropäer gemünzt man ja nicht sein Geld mit Schnaps und Frauen durchbringen kann und dann die anderen, um die das nicht gemacht haben, um Unterstützung bitten kann, zeigt ja nochmal, auf welcher Ebene dieser Tage sozusagen das Progressive, der ist Sozialdemokrat, der Mann, das progressive Personal umgeht. Ja, die sind nicht nur rassistisch und sexistisch in diesem Fall, sondern die haben auch noch offenbar überhaupt keine Ahnung darüber, was die Krise der Europäischen Union überhaupt ausgelöst hat und keine Antworten darauf, was sie da eigentlich tun können. Südeuropa ist ja nicht durch Zufall sozusagen auseinandergefallen, sondern es gab ja quasi eine Art Entwicklungsplan, dass diese Länder durch die Aufblähung des öffentlichen Sektors, durch die großzügige Vergabe von Renten und durch EU-Subventionen konsumieren sollte. Und das hat jetzt aufgehört an der Peripherie. Ja, und darauf muss man ja mal eine Antwort finden. Also mein Problem ist eher nicht der Populismus, sondern sozusagen die Ratlosigkeit, Grundsatzlosigkeit, irgendwie Visionsfreiheit des progressiven Potenzials in der EU. Ja.
Da müssen wir aber gleich darüber reden, wie man dann neue Visionen reinbekommt, in das, sowohl in das politische Personal als auch vielleicht von Akteuren andererseits. Ich meine, ich gehe jetzt seit 20 Jahren auf die Leipziger Buchmesse. Seit 20 Jahren bin ich in Diskussionen, wo es um Europa geht, mit sehr viel Enthusiasmus, mit Intellektuellen, mit Künstlern, mit Schriftstellern. Und ich frage mich, kommt das eigentlich jemals bei denen an, die dann ganz schnell Entscheidungen treffen müssen nach sehr formalen Kriterien? Also möglicherweise ist da einfach auch, fehlt da ein Link von verschiedenen Akteuren, und das wäre ja nun spannend zu sehen, wie man diesen Link zusammenbekommt. Wäre ein Thema.
Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, wie man den Link zusammenbekommt, ehrlich gesagt. Wenn ich es wüsste, dann würde ich wahrscheinlich...
Lesen politische Entscheider ihre Bücher? Sprechen Sie sie an darauf?
Also ich glaube, dass es eigentlich so ist, dass wir schon lange sowas wie einen Top-Down-Prozess haben. Es ist ja so, wenn man mit Politikern in der Europäischen Union zu tun hat und welchen, die dort arbeiten, dann ist man immer sehr verwundert, wie sehr die so eine gewisse selbstverständliche Offenheit gegenüber Internationalität, Vielfalt etc. haben, weil das natürlich ihr Lebensalltag ist. Die switchen zwischen drei unterschiedlichen Sprachen hin und her, und für die ist das ganz selbstverständlich. Selbst CSU-Politiker auf der Euro-Ebene sind teilweise progressiver als SPD-Politiker in der Landesebene. Das passiert, aber umgekehrt entsteht offensichtlich das Gefühl, dass die, während sie dort sind, vergessen, was hier on the ground passiert. Und da bringt es gar nichts, meine Bücher zu lesen, da müssen die mehr on the ground gehen, um zu verstehen, was los ist. Und ich würde das gerne nochmal kombinieren mit dieser Frage, die natürlich sehr stark gerade nach Trump aufkam, die Herr Meinecke eben aufgeworfen hat, diese sozusagen Selbstgeißelung der Linken: sind wir jetzt schuld daran, dass die Rechten so stark geworden sind? Und das ist ganz stark genau mit dieser Thematik der Gender-Toiletten ist das verknüpft worden. Und das ist ja eigentlich das Perfide daran. Ja? Da passiert irgendwo auf der Welt irgendeine Debatte über Gender-Toiletten, und plötzlich ist alles das, was wir versucht haben, unter der Prämisse des Gedankens der Gleichheit in die Gesellschaft zu verankern, an eine Debatte um Klos gebunden. Wir surfen da auch noch mit, weil das ein bisschen daran liegt, dass wir alle nicht verstehen können, wie können die Rechten plötzlich das Thema Klasse besetzt haben. Das ist doch eigentlich unser Thema. Und letztlich in der Tat muss man dekonstruktiv vorgehen und kann sich auch die Frage stellen. Ich meine, die Holland-Wahl war genau die Wahl, wo erstmalig nach empirischen Daten immer wieder klargestellt wurde: Moment mal, Die Wähler von Geert Wilders sind eben nicht nur der kleine Mann. Ganz im Gegenteil, es ist die Mitte und oben drüber. Es ist nämlich ganz stark auch ein Elitenkonstrukt, diese rechte Abwehr. Und wir können das Ganze ja auch mal drehen und uns die Frage stellen, gehen wir denen nicht auf den Leim, wenn wir jetzt glauben, es ist der kleine Mann, der der Rassist ist und nicht die Eliten. Und ich versuche zu verstehen, ob es nicht besser wäre, wenn wir anfangen würden, Rassismus auch als Teil eines Luxusproblems zu beschreiben. Wenn man nämlich alles erreicht hat, wenn man nämlich plötzlich in jeder Ebene das hat, was man hat, die absolute Unkontrollierbarkeit der Märkte, die absolute Deregulierung der Finanzmärkte, wenn man Wolf of Wall Street sein kann, ist es dann vielleicht ein postmaterialistischer Moment zu sagen, was kann ich mir gönnen, was sich die anderen nicht gönnen können? Nun denn, ich gönne mir eine Prise Rassismus, weil das ist laut Moral Majority einfach out und somit bin ich plötzlich ein neuer rechter Denker in einem doch relativ bräsig etablierten linken Mainstream, wo alle Leute irgendwie mitgehen mit dem Gedanken der Gleichheit. Ich bin jetzt mal gegen Ungleichheit und das ist plötzlich ganz schön sexy geworden. Und das ist das, was passiert. Wir stellen plötzlich fest, dass unsere Worte, die wir ganz lange Jahre erarbeitet haben, die Worte sind von Gleichheit, Respekt, Anerkennung, plötzlich total biedere Spießbürgerwörter geworden sind, während plötzlich sich irgendwo hinzustellen, zu sagen, you gotta grab them by the pussy, etwas sein kann, wo man Grenzen überwindet und plötzlich als der neue Outlaw dasteht. Und das ist der Move, den man im Moment spürt, der Sound, der ganz stark so diesen Moment von Egoismus nach vorne stellt. Und eigentlich ist das die absolute Logik eines neoliberalen Systems.
Und eben nach wie vor total eines männlichen Systems. Da spricht eben Trump und Grab nach der Pussy und es spricht einfach das autonome, weiße, heterosexuelle, männliche Subjekt. Und insofern finde ich immer noch Feminismus einen sehr guten eine gute Baustelle, um da weiter zu dekonstruieren und klarzumachen. Das interessiert natürlich den Wilders im Endeffekt nicht, aber er ist natürlich auch die Illustration dieses Bildes, ne? Des Herrenmenschen auch. Aber ich gebe ihm total recht. Aber ich weiß auch nicht genau, wie man da jetzt... quasi, wie es, also ich bin dafür, weiterzumachen, weiter zu differenzieren, zu dekonstruieren, aber es ist natürlich fatal. Und Luxus ist natürlich, das ist kein Luxusproblem der Gesellschaft, sondern dieser Elite, deren Luxus, ne? Wir haben natürlich ein riesen soziales Problem mit Diskriminierung in diesem Land.
Wobei es, glaube ich, nicht nur eine Frage ist, ich habe schon alles, jetzt leiste ich mir Rassismus. Es ist auch ein bisschen, jeder soll was kriegen, aber mir das meiste vom Kuchen. Das ist natürlich schon auch so ein bisschen ein Denken, das dahinter steht, was eben dann sagt, ja, Ungleichheit ist ja sozusagen natürlich und deshalb fordere ich das ein. Mark Terkesidis hat eben gerade mal kurz den Kopf geschüttelt. Das wäre schön, wenn wir nicht hier in eine Konsensveranstaltung geraten.
Nee, ich weiß jetzt, also es geht jetzt eben um darum, dass es sexy ist, jetzt neuer Rechter oder Ähnliches zu sein. Ich meine, ich habe in den 90er Jahren mal ein Buch darüber geschrieben, über die neue Rechte und lustigerweise verlief die Diskussion in den 90er Jahren exakt so wie heute, wo nämlich so geredet wurde, als gäbe es einen linksliberalen Mainstream in den Medien und den könne man dann provozieren durch den Tabubruch, dass man wieder über Deutschland als Nation und das Volk und den Zusammenhalt und die Ungleichheit und so weiter redet. Also auch das, muss ich sagen, kommt einem vor wie die schlechte Wiederaufführung des Ganzen. Und im Grunde muss man sagen, dass der Populismus im Vergleich zu den 90er Jahren total an Substanz verloren hat. Ja, also das heißt, Geert Wilders im Vergleich zu Pim Fortuyn ist der vollkommen besessen von einem Thema Islam, während Fortuyn ja noch einen Haufen anderer Vorschläge gehabt hat. Was nun jetzt nochmal diese ganze Diskussion mit der Klasse betrifft, ich meine, Ich finde, dass wir, also dass auch so medial jetzt der Mythos aufgebaut worden ist, dass Donald Trump die Wahl über das Thema Klasse gewonnen hat. Also zum einen hat er die Wahl überhaupt nicht gewonnen, weil er der republikanische Präsident mit den wenigsten Stimmen überhaupt gewesen ist, sondern Hillary Clinton hat die Wahl verloren. Ja, der Punkt ist, dass Hillary Clinton nicht in der Lage war, sozusagen den anderen Teil Amerikas zu mobilisieren und das auch nicht zuletzt deswegen, weil sie das Thema Klasse in der eigenen Partei, hochgebracht von Bernie Sanders, sozusagen vernichtet hat. Ja, also nachdem Bernie Sanders sozusagen ausgeschieden war als Kandidat, hat sie ihn und das ganze Thema der Lächerlichkeit preisgegeben, weil sie sich tatsächlich dieser Situation nicht angenommen hat. Und Trump ist maßgeblich gewählt worden und dann ist Rassismus kein Luxusproblem. tatsächlich von einer gewissen Schicht von Leuten, die sich bedroht fühlt von der Vielheit der Gesellschaft. Ist, häufig sind es echt Kleinbürger. Ja, und dann wählt eine kleinbürgerliche Frau lieber den Typen, der potenziell ihrer Tochter an die Pussy fasst, weil sie so viel Angst davor hat, dass sich dieses Land so verändert, dass schwarze Latinos, Homosexuelle, mehr als zwei geschlechtliche Toiletten etc. Die Macht übernehmen könnten. Ja? Und das ist natürlich eine Sache, aber die sind trotzdem in der Minderheit. Also das heißt sozusagen, wo sind die progressiven Kräfte und welche Themen nehmen die nicht auf? Welche Probleme lösen sie nicht? Und wofür stehen sie am Ende? Ja? Wenn ich nur dafür stehe, sozusagen Geld an Banken zu verteilen, in dem Moment, wo eine Krise ausbricht, ja, und in Kauf zu nehmen, dass in Griechenland die Kindersterblichkeit steigt, dann muss man sich ja nicht darüber wundern, ja, dass das Thema von anderen besetzt wird, die dann sozusagen die nationale Lösung präferieren.
Aber wir können natürlich jetzt nicht einfach sagen, Sie dürfen gerne klatschen, wenn Sie mögen. Dann wissen die Hörerinnen und Hörer auch, dass hier Publikum anwesend ist. Jetzt habe ich bei der Gelegenheit gerade meinen Faden verloren, den finde ich aber gleich wieder. Ich würde doch noch mal gerne auf diese Frage kommen,
vielleicht kann ich einsteigen.
Steigen Sie ein, dann kommt es bei mir wieder. Ja.
Dann steige ich noch mal mit dieser Gegenüberstellung der Frage von Klasse und Identität ein.
Ja.
Wobei man ja grundsätzlich sagen muss, das ist eigentlich die Fehlleistung, wenn wir auch noch in diese Falle gehen.
Genau.
Ja? Wir haben auch noch Gender mit reingebracht, also dieser Dreiklang von Race, Class und Gender ist ja so etabliert in der Konfliktanalyse, dass es nichts bringt, die gegeneinander auszuspielen. Und ich denke, die Frage der Identität ist letztlich auch eine Frage, die immer und hinter allen drei Prämissen, Race, Class und Gender, ist immer die Vision der Gleichheit und der Moment der nicht eingehaltenen Gleichheit. Und das ist halt das, was die Konfliktdynamik mit erzeugt. Und ich glaube, wenn wir die Identitätsfrage als Luxusproblem darstellen und sagen, die Identitätsfrage hat überschattet, dass es in Wahrheit dem Mann im Rust Belt in den USA schlecht geht, dann funktioniert das nicht. Und hier hat der Mark Terkesidis ja nochmal gesagt, die hat nicht nur Angst um ihre Klasse, vielleicht hat die zwei Flatscreens und zwei Autos und so weiter, die will aber nicht, dass es so aussieht mit lauter Hispanics und Schwarzen und sonst was in ihrem Vorort. Also insofern ist die Angst, die wir dann sehen, und das ist immer das Schwierige, zwischen einer konkreten Angst und einer symbolischen Angst unterscheiden zu müssen. Jeder von uns würde mitgehen und sagen, konkrete Angst ist die, wenn ich denke, mein Arbeitsplatz ist gefährdet. Konkrete Angst ist die, wenn ich sehe, in meinem Ort werden die Schulen abgebaut. Konkrete Angst ist die, wenn ich sehe, keine Ahnung, das Schwimmbad zerfällt und ist dicht gemacht worden. Und konkrete Angst ist die, wenn ich in Geisterstädten wohne. Nur das Problem ist, wenn wir dann sagen, deine konkrete Angst können wir lösen, indem wir real Zuwanderung an deinen Ort bringen, dann wird nämlich deine Schule wieder größer, dein Schwimmbad könnte ausgebaut werden, weil du Transfergelder vom Land bekommst und du hast keine Geisterstadt mehr, ist genau dort die Abwehr, weil sich diese konkrete Angst mit der symbolischen Angst überlagert und die symbolische im Moment größer zu sein scheint. Und die symbolische Angst müssen wir ebenfalls ernst nehmen. Die geht zum einen auch mit Identitätsfragen einher. Und das ist halt auch das, was wir im Moment die ganze Zeit vielleicht sehen, wenn wir so diese Pauschalpositionierungen bekommen, der Osten ist rassistisch. Wir in Deutschland haben das Problem eigentlich gelöst. Es verharrt nur noch hier im Osten. Und gestern bin ich mit einem Taxifahrer gefahren, der ganz groß nochmal das Thema aufgemacht hat und gesagt hat, ihr werdet euch alle wundern, was passiert mit dem Osten, diese ganzen Fehldeutungen, niemand nimmt das ernst. Und ich kam mit dem ins Gespräch und habe gesagt, ja, das ist passiert jetzt plötzlich endlich häufiger, dass es so eine Debatte um Fragen der Ostidentität überhaupt gibt. Und wir haben den Eindruck, dass die Ostidentität, wir machen dazu auch bei uns am Institut Sachen und haben dazu Kollegen und Kolleginnen, die zu dieser dritten Generation Ost forschen und immer wieder reinbringen, dass dieses dominante Narrativ nach der Wiedervereinigung jede Form von Ostnarrative ausgeblendet hat, außer sie waren negativ. Das heißt, im Verständnis dieser neuen Deutschen Republik war das, wovon man sich wegemanzipieren musste, alles im Osten. Und das, was eigentlich das ist, wo man hinstrebte, war alles im Westen. Das überlagert Realitäten, die eben nun mal so nicht sind, und kapselt den Osten in eine Form von negativer Identität ein, gegen die sich zu Wehr gesetzt wird.
Aber das sind ja dann interessante auch Marginalisierungsprozesse. Denn es hat ja auch schon in den 90er Jahren dann Gegenbewegungen durchaus gegeben, die dann plötzlich neue Ostidentitäten formuliert haben. Aber es geht, wie Sie das beschreiben, natürlich um Marginalisierungsprozesse, die sich auch in der Europäischen Union in großen Zusammenhängen dann entwickeln, wenn man sagt, naja, es gibt Staaten, die sind too big to fail, aber Griechenland, 10 Millionen Einwohner, Ungarn, 10 Millionen Einwohner, da können wir uns vielleicht auch noch mal stärker positionieren. Ist möglicherweise der Ausschlag an bestimmten Stellen politischer Art, auch populistischer Art in Europa, auch der Tatsache geschuldet, dass spezielle individuelle Realitäten nicht im gesamten Sound aufgetaucht sind in den letzten 25 Jahren?
Naja, also ich habe es ja eben schon mal versucht mit dieser einfach nicht Thematisierung von Ostidentität zu beschreiben. Das ist ja auch Identitätspolitik. Dass man, also wir haben mal eine Analyse gemacht, wo wir festgestellt haben, dass sich die Stereotype, die gesellschaftsweit gegenüber Muslimen bestehen, sehr ähneln bestimmten Stereotypen, die es gegenüber Ostdeutschen gab. Wir haben die mal gegenübergestellt und zum Beispiel das Stichwort Jammer-Ossi, das ganz lange präsent war. Das geht ganz stark konform oder ähnelt sich dem Stichwort Opferkreatur oder diese Opferposition, die immer gebracht wurde, wenn Muslime darauf hingewiesen haben, dass sie nicht eingekapselt werden wollen in eine Identität, die sie direkt mit Terrorismus oder Gewalt verbindet. Dann hatten wir diese Nicht-Integrierbarkeit oder sich nicht integrieren wollen, was auch ganz stark gegenüber ostdeutschen Menschen gesagt wurde. Die träumen immer noch von ihrem alten Land. Am liebsten würden sie die Mauer wieder hochziehen. Umgekehrt hat man den Muslimen, die wir jetzt analysiert haben, immer unterstellt, sie würden immer nur an ihrem Herkunftsland hängen und keine Bereitschaft zeigen, sich mit Deutschland in irgendeiner Form zu verbinden. Das andere Stereotyp, was wir hatten, war das der mangelnden Produktivität. Das war auch ganz stark. Die hier haben eigentlich nie was produziert. Was sie produziert haben, war schlecht und danach sind sie nicht mehr produktionsfähig gewesen. Das hatten wir ähnlich gefunden bei Thilo Sarrazin, als er gesagt hat, durch die falsche Politik in der Stadt Berlin sind die Türken und Araber alle nur Gemüseverkäufer geworden und werden darüber hinaus nie andere Produktivitätsraten entwickeln. Das heißt, wir konnten feststellen, die Stereotypen gegenüber dem konstruierten anderen sind sich relativ ähnlich. Das hat uns auf den Gedanken gebracht zu fragen, ob hier vielleicht mit der ganzen Pegida-Bewegung so etwas wie eine sogenannte Stereotypenweitergabe erzeugt wird. Das passiert, wenn Stereotype nicht gesellschaftlich diskutiert werden, dass sie dann vermeintlich an die nächstniedrigere Gruppe weitergegeben werden, um sich selbst eine stabilere Identität im Vergleich zu den anderen zu geben, weil die andere Gruppe, die sich als die Höhere schon positioniert hat, verweigert den Dialog über dieses Stereotyp. Wenn Sie jetzt reinfragen würden, würden die Leute sagen, wieso, es gibt doch gar keine Stereotype über Ostdeutsche. Aber wenn Sie mit Ostdeutschen sprechen, finden die in jedem Raum, in jedem Moment immer wieder beharrliche Beweise dafür, die auch da sind. Sie werden nur einfach nicht thematisiert. Und das ist eben auch eine Form von Identitätspolitik. Und ich glaube fast, dass die gewichtiger ist als die Frage von Klasse. Die Frage von Klasse ist extrem wichtig in diesem Land. Aber machen wir uns nichts vor, wir sind immer noch eines der reichsten Länder dieser Welt. Und wir haben gesehen, in Holland ist es eben auch nicht nur Klasse gewesen. Ich glaube, wir müssen eine gute Mischung dieser beiden Komponenten finden, um das Problem wirklich angreifen zu können.
Aber so, Mark Tekesidis.
Ich meine, in puncto Nicht-Thematisierung, also ich meine, man kann unseren Politikern dieser Tage ja nicht unbedingt vorwerfen, sie seien besonders vorausschauend. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass sie einfach überhaupt keine längerfristige Planung mehr ganz offensichtlich haben und nicht mal, also wenn man sich anguckt, wie die Euro-Einführung gelaufen ist, ja, also offenbar führt man eine Wehr, dass man die entsprechenden Absicherungen, rein wirtschaftstechnische Absicherungen, einen alternativlosen Krisenmechanismus, der bisher nicht mal anständig in einen, wie soll ich sagen, also aus dem noch nicht mal die unionistischen Schlussfolgerungen gezogen worden sind. Also das heißt, der Euro ist, dann öffnet man sozusagen die Schleusen für Spekulation und beschwert sich dann darüber, dass gewettet wird. Also mir leuchtet das alles einfach überhaupt nicht mehr ein. Genauso wie dann für 2015 eine Flüchtlingskrise ausgerufen wird. Wo wart ihr denn, als ihr gemerkt habt, wie im Libanon immer mehr Geflüchtete gekommen sind, wie die Türkei nicht mehr wirklich fertig wird, wie in Griechenland sozusagen diese Zuspitzung. Also ich meine, das hätte man ja alles wissen können, wenn man denn mal hingeguckt hat. Anstattdessen sozusagen wird immer nur reagiert, und das halte ich doch für eine ganz verheerende Angelegenheit. Als im Grunde eine Ergänzung zu dem, was du sagst. Ja, also im Grunde ist man in so einer politischen Sphäre, in der so lange verdrängt wird, bis hier und da aufpoppt. Und ich meine, das ist so, also wir leben im Grunde in so einem Flughafen BER, der niemals eröffnet wird. Ja. Also es gibt überhaupt keine Punkte, dann wird noch was drüber geplant, dann kriegt man es nicht mehr zusammen und nachher kommt ein Problem und dann poppen 10 weitere auf. Ja. Also das ist mir einfach nicht verständlich, warum man richtig planen kann. Ja.
Und wenn der Flughafen dann fertig ist, will sowieso keiner mehr fliegen, weil man dann lieber sozusagen im virtuellen Raum bleiben. Ich werde gleich nach den nächsten Nachrichten, Wetter und Verkehr, dann nochmal fragen, ob es wirklich so negativ ist, ob wir vielleicht da auch ein Stereotyp von Politikern pflegen und welche Strukturen und vielleicht auch welche Form des Kommunizierens wir brauchen, damit das, was wir hier als Unbehagen aufgelöst werden kann. Wir sind gleich wieder zurück. Das Forum im Inforadio Leipziger Buchmesse in Zusammenarbeit mit der Robert-Bosch-Stiftung. Bei mir sitzen weiterhin Naika, Marc Terkesidis und Thomas Meinecke. Thomas Meinecke, nun sitzen Sie, Schriftsteller und Musiker und Publizist hier. Und die wir eben angesprochen haben, die Politiker haben keinen Plan. Wenn ich mir das Buch anschaue, das ist ja auch ein Surfen und zusammen und rekapitulieren und reformulieren ganz unterschiedlicher Welten. Das ist eine Alternative gegenüber dem strengen Plan der Menschen von Brüssel?
Ja, es ist eine Alternative, eine relativ luxuriöse, eventuell gefuelte.
Sie müssen das dann nicht hinterher in ein Gesetz fassen, ja.
Eben, einfach sozusagen meine Rolle als Romanautor auch als eine Verstehen, die Fragen aufwirft, wo man schon vorher weiß, es wird wahrscheinlich ein Wort innerhalb dieser 300-400 Seiten gefunden werden. Also die Präzisierung auch von Lungen. Aber nichtsdestotrotz sehe ich also bei dem, worüber wir vorher geredet hatten, zum Beispiel West- und Ostdeutschland oder auch was Marc vorher gesagt hatte mit den uns umgegenden Polen und so weiter. Ich habe schon das Gefühl, es wird einfach von ganz verantwortlichen Politikern gegangen mit dem jeweils angrenzenden anderen. Das könnte im Falle der sogenannten auch der Osten Deutschlands, also die DDR gewesen sein. Die wurden einfach beschissen und treibt sich sofort in einer bestimmten Art und Weise des Selbstverständnisses auch mit unangenehmen Folgen auch. Aber auch Polen und auch die Niederlande, diese ganzen Länder, die von den Fallen wurden, haben nicht umsonst einen gewissen Argwohn gegenüber diesem Land, was denn wieder kommen könnte. Und deswegen kommt auch dieses, ich nehme das jedenfalls jetzt, was Marc Terkesidis vorhin gesagt hat, was sich unschön anhört, aber dann eben einen Grund hat in dem Umgang dieses deutschen Europas mit den umliegenden, eben eventuell sogar dem anderen Teil. Das ist schon teilweise ziemlich perfide und ahnt gewesen.
Ja, aber was machen wir da? Also ich meine, außer das festzustellen, genau zu analysieren und gegebenenfalls, ja, Politiker zu fordern. Ich lese gerade in der aktuellen Ausgabe der Zeit Politik neu entdeckt, toller Titel. Parteien sind kein Auslaufmodell mehr, alle rennen nun plötzlich in Parteien, weil da ein Nimbus entstanden ist. Das sind vielleicht so Wellen. Wo sind wir die Akteure eigentlich zu hören? Oder sind das alles so schwache Stimmen von Wissenschaftlern, auch Schriftstellern, aber natürlich auch von Menschen bei Aldi, die vielleicht Alternativen entwickeln können. Wo sind wir denn eigentlich? Organisieren wir uns zum Beispiel, die sagen, ich bin da jetzt nicht mehr mitten, dass bestimmte Stereotypen einfach weitergereicht werden und mal ist die Sollbruchstelle und Türkei, mal ist die Sollbruchstelle das westliche Europa und das orthodoxe Europa und mal ist es Protestanten und da unten die nur... Also was wären da sozusagen, wir wollten ja über Strategien reden, was wären dann Möglichkeiten, Gefäße zu finden, in denen diese Veränderungen, die wir wünschen, finden?
Naja, ich finde den Titel gar nicht so verständlich. Ich finde, der beschreibt schon auch das, was passiert ist in den letzten 2 Jahren, kann man eigentlich so sagen. Und das ist zum einen entstanden durch den Unmut über politisches Handeln auf der ersten Ebene, zum anderen aber auch natürlich durch die Krisen und Bedrohungen, die man gespürt hat und durch den ganz akuten Angriff auf die Demokratie, dass sich plötzlich viele Menschen wieder einschalten. Ich habe neulich so einen Kommentar gelesen im Spiegel in so einer Glosse, da schrieb der Autor, es sei ganz spannend zu sehen, dass man plötzlich das hat, dass die Menschen jetzt auch wieder auf die Straße gehen und nicht nur um ihre Peloton-Zeit zu messen, sondern um einfach zu partizipieren und zu ändern. Und ich glaube, dass es natürlich so ist, dass wir das Recht haben, Politik und Politik zu kritisieren, aber durch dieses Heraushalten in den letzten Jahrzehnten kann man das auch so deuten und sagen, wir haben die auch relativ allein gelassen. Allein entweder unkoordiniert oder allein, weil wir gar nicht gezeigt haben, dass wir bestimmte Positionen stellen oder auch unterstützen. Und dementsprechend die Probleme, die sich an, die zum einen systemischer Natur waren, zum anderen ganz klar ökonomischer Natur, entgrenzter Natur. Zum anderen hat man einfach auch das Gefühl und kann das auch menschlich nachvollziehen, dass die bestimmte in den Finanzwelten einfach auch nicht durchschauen, weil keiner sie mehr auch so durchschauen scheint. Selbst die Leute, die mittendrin stecken, sonst hätten wir nicht diese große Finanzkrise, die bis jetzt anhält. Insofern denke ich, es hat sich etwas verändert. Letztes Jahr eine Studie gemacht und auch gestern einen 14. Studien vorgestellt, wo es um Flucht in allen möglichen Formen ging. Wir haben dabei auch analysiert, wie das Amt in Deutschland angewachsen ist nach 2015. Und da kann man sehr, sehr dynamische Veränderungen feststellen. Über 60% Anstieg des Ehrenamtes, nicht nur bei den üblichen Verdächtigen, die man sich so vorstellt, Studenten und Menschen mit sehr viel Zeit, sondern sehr wohl Leute, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte als gesellschaftliche Akteure, die ganz stark unser Gefüge von, wie wir denken, neu sortiert haben. Es haben sich nämlich zum Beispiel sehr, sehr viele Alte in den Fragen von Flucht und Fluchthilfe analysiert, also Flüchtlinge. Und wir konnten feststellen, ja, was wir wussten, es sind überproportional Frauen, 72% Frauen, die sich engagieren, während wir gleichzeitig 72% der AfD-Unterstützer sind Männer. Also wir haben offensichtlich ein Gender-Problem, das haben Sie eben angeschnitten. Darüber haben wir noch gar nicht, aber ich könnte das auch nicht deuten, das ist nicht meine Forschung. Ich will nur sagen, was wir als Willkommenskultur bezeichnet haben, war keine Chimäre und kein bloßer Symbol, der kurz nach dem September wieder ausgesetzt hat. Die Ehrenamt hält bis heute an. Und es ist ein sehr großer Teil der Bevölkerung, der sich aktiv einbringt und engagiert. Und auch, wir haben nachgefragt, warum, ganz oft mit diesen humanistischen, wir können es auch gerne christlichen Gefühl nennen, von da kommen Menschen, denen muss ich, aber auch mit, das ist die Gesellschaft, in der ich leben möchte. Und das Gefühl, mir geht es zu gut. Also auch das kommt mit rein, dieses Gefühl der turierten Gesellschaft, die plötzlich durch diese starken Krisen und durch die Menschen, die hier an die Tür klopfen, merkt, unser Lebensstil hat etwas mit dem Niedergang der anderen und das möchte man nicht mehr. Und man ist bereit, plötzlich auch etwas zu das, was man all die Jahre bekommen hat.
Und es geht natürlich auch darum, dass sozusagen das... dass mein Alltag abgefragt wird, dass nicht nur irgendwelche Experten über etwas sagen können, sondern ich mit meinem Wissen plötzlich problemlösend sein kann. Und das wurde eigentlich lange Jahre gar nicht mehr verlangt im Grunde. Das ist ja auch eine Erfahrung, die in diesem Zusammenhang geschehen ist.
Ja, aber ich weiß auch nicht, ob das Alltagswissen entsprechend berücksichtigt wird tatsächlich in den politischen Entscheidungsverfahren. Aber das hat natürlich auch so ein bisschen was damit zu tun, wenn ich drauf komme, dass glaube ich, Politik, und das braucht unsere Politik unbedingt, einfach keine Prioritäten mehr setzt. Ja? Also was ist die Priorität? Wir haben in den Ballungsräumen mittlerweile das Problem, dass Mieten quasi unbezahlbar werden oder Kaufpreise für Wohnungen unbezahlbar werden. Ja? Also München, der kann uns sicher ein Lied davon singen. Ja? Also das ist einfach eine Situation, wo man sich nutzt das. Ja, das nutzt ja nicht uns als Bürgern. Das nutzt nicht mal uns als Bürger, die ein geregeltes, hohes Einkommen haben, sondern das nutzt primär Spekulation. Wenn ich heute noch mit zwei Kindern habe, mit einem Doppeleinkommen, bin ich in Berlin dennoch damit konfrontiert, dass Leute kommen, die haben so viel Vermögen, die kaufen Wohnungen für 400.000, 500.000, die kaufen die einfach. Damit kann ich ja nicht konkurrieren. Ja, das ist eine vollkommen ungesunde Situation. Sozusagen Arbeit dieser Tage weniger einbringt als Vermögen. Ja, im Grunde sind wir auf dem Weg nach Südeuropa, wo das schon immer so gewesen ist. Ja, das ist wirklich, wirklich, da muss ich nochmal einklagen, dass Politik Prioritäten setzt. Ja, dass Politik da Prioritäten setzt geht. Und dann der Punkt, wie werden die Bürger eigentlich einbezogen? Ja, also ich habe mich mit Kollaboration beschäftigt, wir nennen das Kollaboration, Zusammenarbeit. Ja, also dass es Punkte geben muss, wo das Alltagswissen der Bürger oder auch die Expertise der Bürger einbezogen wird. Wir haben die größte Welle von Engagement gehabt, die über die Bundesrepublik hinweggerollt ist, mit was Naika Forotan eben erwähnt hat. Und da sind ja vollkommen neue Formen von Zusammenarbeit. Also wenn man das beobachtet hat, am Anfang, wo quasi die Hilfsorganisationen für Geflüchtete, die neuen Freiwilligen, die Polizei, die Bundeswehr, die Behörden plötzlich zusammengearbeitet haben in so einer Notsituation, wo sich vollkommen neue sozusagen Zusammensetzungen ergab. Was wurde daraus? Man hat die Leute im Grunde wieder nach Hause geschickt, um Behördenhandeln der traditionsreichen Art zu haben, wo man im Grunde Leute das Leben. Ja, die Anerkennungsquoten für Syrer sind von 80% auf 30% runter. Der Rest kriegt Subsidien. Das kann doch keine Integrationsmaßnahme sein, wenn ich Leuten nicht mal einen stabilen Aufenthalt kriege. Ja, das führt dazu, dass dieses Engagement daraus besteht, dass man zu 50% Behördengänge dieser Tage. Ja. Also, aber auch andere Beispiele. Stuttgart 21. Ja, wir konnten da mal über wie viel Wissen die Leute verfügen, die bestimmte Leute verfügen über die Deutsche Bahn, die braucht unbedingt Input. Ja. Also wir hatten das eingangs. Ja. Also warum auch nicht mehr Austausch mit der Bevölkerung in kollaborativer Absicht? Wir können Politik machen, wir können das an Schulen machen und so weiter. Ja, aber dieser Tage ist es so, dass Partition häufig irgendwo draufsteht, wo sozusagen Leute zusammenkommen dürfen, zu debattieren, was die Verwaltung dann schon vorher längst beschlossen hat. Ja, und das kann der Richtige sein.
Das heißt dann, wir müssen den Bürger mitnehmen und man denkt dann immer, steht an der Bushaltestelle
genau. Und
winkt und fragt, will vielleicht jemand mal mitkommen?
Genau.
Kollaboration ist ein wichtiges Stichwort, aber vorher will ich noch Thomas Meinecke eine Frage stellen, weil wir das eben gehört haben mit den 72%, die sich engagieren und den 72% Männern, die dann in der Nähe der AfD. Was machen wir denn jetzt mit den weißen alten Männern? Ist das, müssen wir marginalisieren? Können wir die mitnehmen? Können wir die retten? Oder das ist ja die Frage. Ich meine, wenn wir sagen und sagen, wir wollen eigentlich möglichst einnehmen, was machen wir, wie kriegen wir deren Angst aus deren Köpfen? Oder ist das schon?
Ich weiß, ich bin ja selbst ein weißer alter Mann und man kann so bilden und an sich selbst arbeiten und man könnte auch mal überlegen, eben ist eigentlich implizit. Also es sind das Sprachregelungen. Das sind Sprachregelungen, die also die feministische Dekonstruktion hat die politische Baustelle sozusagen auf dem Feld der Sprachregelungen auch erkannt und nicht mehr in Barrikadenkämpfen unbedingt. Und das ist auch ein Luxusding natürlich, sich weiter verfeinern in seinem Denken. Man könnte auch mal wirklich das Ding streichen. Das klingt ja wie eine Neigungsgruppe. Man kann es eben Geflüchtete nennen und wird damit dieser. Ja? Und so weiter. Also einfach arbeiten am fummeligen Kram. Und diese weißen alten Männer meines eigenen Alters sind wahrscheinlich zum Teil einfach schon längst verloren und sind einfach Gegner.
Also ich kann mit dieser Bezeichnung überhaupt nichts anfangen. Ich weiß, wo sie herkommt und ich...
Weiße alte Männer.
Ja, also weil ich denke, es bringt überhaupt nichts, jetzt eine neue Kategorie aufzumachen, die man despektierlich behandelt, schon allein verbal. Und insofern, ich denke, man kann auch anders Zielvisionen formulieren, die trotzdem respektvoll sind. Und das ist, glaube ich, das, was in den letzten Jahren auch passiert ist. Ich kann sehr stark die Aggression aus den Identitätskämpfen verstehen. Und ich kann auch verstehen, dass man irgendwann sagt, es reicht, muss darauf hinweisen, dass die Strukturen immer besetzt sind von einer bestimmten Nation. Und ich komme dort als Frau nicht rein und ich komme dort auch als Migrantin schon gar nicht rein. Und das sind ja die ganzen Kämpfe, die irgendwann die Ideen von Quoten formuliert haben oder von Aktionen und so weiter. Aber letztlich in einem gesamten Raum, der als Bestrebung Respekt einfordert, ist der mit respektlosen Kategorien von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und immer sehen wir ja, dass sich diese Kategorie auch nicht so aufrechterhalten lässt. Und ich komme in Rust Belt bei Trump. Da sind es genau diejenigen, die wir weiße alte Männer dann bezeichnet hätten, die sehr stark in einer anderen inneren Kategorie plötzlich die sind, auf die wir schauen müssen, weil sie nämlich seit Jahren stagnieren in bestimmten Armutsspiralen, nicht weiterkommen, sich in Konkurrenz mit Frauen, die erfolgreicher werden, nicht können und auch nicht mobil sind, um die Orte zu verlassen und dementsprechend sehr wohl sich als marginalisierte Gruppe in den Fokus geraten. Und ich denke, das wechselt eben, marginalisiert ist in Gesellschaften und wir müssen dynamisch genug sein, immer wieder die auch selber wechseln zu können, auch wenn wir uns daran gewöhnt haben, dass es sonst immer die erste Kategorie war, die ganz weit oben stand.
Wir sind ja hier ein Saal, wobei hier gibt es weder Tee noch Gebäck auf dem Tisch. Nur Thomas Meinecke hat sich ein Heißgetränk kommen lassen. Und wir haben eben das Stichwort Kollaboration. Vielleicht möchte ja der eine oder die andere von Ihnen das ansprechen, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, vielleicht etwas von uns noch zusätzlich erfahren. Dafür wird Ihnen ein Mikrofon gereicht, ist mir gesagt worden, wenn Sie mir signalisieren, Sie würden gerne daran nehmen. Das ist jetzt dieser klassische Fall, Publikum mitnehmen. Wir haben hier Ihnen eine Stunde lang was vorexerziert und jetzt macht ihr mal. Aber vielleicht möchten Sie ja. Ja, bitte, hier in der zweiten Reihe.
Ich möchte das Thema Europa nicht ganz vergessen und ich würde Ihre Meinung hören zu der Aktivität Pulse of Europe. In 54 europäischen wächst plötzlich etwas heraus. 5.000 Leute letzte Woche in Berlin oder 3.000 in Paris über 5.000. Das ist eine neue Strömung. Ernst zu nehmen, hilft die uns?
Also grundsätzlich, glaube ich, reiht sich so ein bisschen ein in den Reigen, den wir eben angerissen haben. Es ist offensichtlich doch ein Gefühl für mehr Politik. Und das ist eben eine politische Richtung, wobei natürlich man immer sagen kann, 1.000 Menschen in einer 4-Millionen-Stadt ist immer noch sehr überschaubar. Aber auch über 3.000 Pegidisten in Dresden monatelang gesprochen. Also insofern ist das immer das Relative der medialen Wahrnehmung. Und im Moment freuen wir uns überhaupt darüber, dass es eine Strömung gibt, die so dezidiert proeuropäisch ist. Das macht auf politischer Ebene ja in Frankreich zum Beispiel auch Emmanuel Macron mit so einer intuitiven Perspektive und Position reinzugehen in diesen Wahlkampf. Und es scheint doch, so wie im Moment die Prognosen sind, es so zu sein, dass sich sehr viele Menschen doch zu Europa bekennen wollen. Und zwar zu bekennen, aber der Perspektive der Kritik. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht naiv sein und denken, es schließt die Kritik aus. Die Kritik ist so manifest und sie ist so eindeutig formuliert worden. Natürlich hoffe ich, dass die Politik und die politische Ebene darauf reagieren kann. Wenn sie es nicht tut, dann glaube ich, dass auch so eine solche Bewegung nicht wirklich lange Raum und Platz haben wird.
Also, aber das würde ich auch, ich stütze uns hier immer, ne, so. Ich würde das auch unterstützen. Also, ich habe natürlich immer den europäischen Impuls, quasi, und ich, also, es ist mir vollkommen schleierhaft, wie sowas wie Brexit, hat passieren können. Auf der anderen Seite deutete das sich natürlich an, ja. Also, irgendwie, Frankreich hat gegen, Europäer gestimmt damals, weil sie nach einer langen politischen Debatte im Grunde gesagt haben, okay, finden wir viele Kritikpunkte dran. Die Niederlande haben dagegen gestimmt, auch nicht nur aus Rassismus oder ähnlichem, sondern weil sie gesagt haben, es gibt viele Kritikpunkte daran und dann lässt man einfach immer weiter abschneiden, bis das irgendwie durchkommt. Ja? Und dann hat man in der europäischen Krise jetzt erlebt, wie die südeuropäischen Partner behandelt werden, man hat sogenannten Flüchtlingskrise erlebt, wie die osteuropäischen Partner behandelt werden, die gar nicht werden, ja? Also wenn man die Grenze aufmacht und ähnliches und die Lage der Europäischen Union ist schon einigermaßen dramatisch. Ja? Also irgendwie so, ich kann jetzt wirklich nur sagen, wir sind für Europa, wenn das mit einer klaren politischen Agenda ist, was wir von Europa eigentlich wollen. Ja? Also im Moment gibt Europa definitiv das Traurige, was man sich vorstellen kann.
Schon weiter? Ja. Sie haben vorgeschlagen, dass sich sozusagen die Menschen von unten einmischen, stärker und organisieren. Welche Vorschläge hätten Sie denn für unsere Politiker, um ein funktionierenderes Europa zustande zu bringen?
Naja, meiner Erfahrung nach ist das ja so, also wenn man jetzt von der kommunalen Ebene weiter höher geht, dann hat man immer mehr, dass die Leute, mit denen man spricht, in so einer Art Raumschiff sitzen. Ja, also die sitzen tatsächlich, also die fahren von einem Termin zum nächsten, die Stadt, also die wischt so vorbei, außen sieht auch alles irgendwie ganz in Ordnung aus, und haben die relativ wenig Berührungspunkte mit sowas wie Realität. Ja. Also das würden, wir würden, also im Grunde müsste es so eine Art Moment geben, wo man den Moment, wo man gewählter Vertreter ist, auch tatsächlich, indem man drei Stunden in der Woche nur zu oder irgendwo hingehen muss oder irgendeine Art von Austausch pflegen muss, und das soll sein als nur der übliche Lobbyismus. Ja, also das heißt, also es muss sozusagen mal raus aus dieser Komfortzone, in der die ganze Zeit sitzen.
Ja. Naja, es ist ja nicht nur eine Komfortzone, es ist ja auch eine Getriebenheit, muss man sagen. Mit dem ich dann spreche, sagt, ich würde ja gerne auf Ihr Podium kommen, aber ich habe schon 25 Termine, okay, und möchte ich auch mal. Also die Frage ist, schaffen wir auch Räume, wo wir zum Beispiel als Medien, wir hetzen einem bestimmten Politiker pausenlos hinterher, sondern lassen dem mal ein Wochenende zum Nachdenken.
Wäre auch nicht schlecht.
Ja, also ich meine, und er muss nicht auch noch permanent twittern. Das sind ja Systeme, die sich immer aufeinander beziehen.
Aber ich glaube, also das Problem ist, also wenn wir sozusagen das, was in den Medien diskutiert wird, mit dem vergleichen, was wir, wenn wir jetzt uns hier zusammensetzen würden, anagellen würden, die konkrete Ängste oder konkrete Probleme benennen, dann würden wir, glaube ich, sehen. Ja, also welche Sau gerade durchs Dorf gejagt wird, ist möglicherweise damit zu tun, was wir für konkrete Anliegen haben. Ja, mich interessiert das Schulgebäude von meinem Sohn mehr als der Anschlag in London. Tut mir leid. Ja, also es geht mir nicht darum, mich über die hinweg zu setzen. Nur mein Risiko, von einem Terroranschlag betroffen zu werden, hin auf wahnsinnig niedriger Ebene. Das kommt aber so oft vor. Und die Schule von meinem Sohn, in der quasi die Eltern Toilettenpapier mitbringen müssen, die taucht so gut wie nirgendwo auf. Ja. Das ist kein Witz. Berliner Schulen sind das ist eine Schande für ein reiches Land.
Ja. Jetzt könnte ich natürlich sagen, wir im Info pausenlos über das eine und über das andere, aber das wirft natürlich nochmal einen wichtigen Punkt, beispielsweise Foren brauchen, Gesprächsrunden brauchen, wo diese Ängsten und Problemen stattfindet, wo also auch das Alltagswissen von Menschen auftaucht, aber eben auch die politische Klasse Zuhören unbedingt sofort Antworten anbieten muss. Das wären also schon wieder neue Formen, über die wir nachdenken sollten. Wir in Europa, wofür wollen wir einstehen? Ja, es soll jetzt nicht am Ende eine Selbstverpflichtung sein, aber Thomas Meinecke, wenn Sie morgen früh aufstehen, wofür stehen Sie ein? Wie macht man das? Also außer, ich meine, es könnte, vor 20 Jahren hätte man Günter Grass gesagt, ich schreibe jetzt den großen Roman über die deutsche Einigung. Und ich erwarte jetzt nicht von Thomas Meinecke, dass er den großen Roman schreibt über wir stehen für Europa ein. Aber wie sieht möglicherweise die Arbeit im Kleinen aus?
Die sieht so aus, dass sie sich trotzdem einem großen altmodischen Projekt namens Augen verbunden fühlt.
Das ist ein kleiner Satz. Ja. Sprechen Sie.
Ach so. Dass eben das ein Fummelkram ist, wovon ich mit Sprachregelungen und so weiter, aber im Grunde genommen ein klassisches Aufklärungsprojekt noch auch als links bezeichnen würde und mich dann auch ärgere, wenn zum Beispiel Sarah Wagenknecht in eine Kerbe schlägt, in die ich sie nicht gerne hätte schlagen hören wollen. Also es ist einfach so eine Mischung aus politischem Alltagsaufregung und eigentlich schon immer noch der großen linken Projekts.
Und das kann man zum Beispiel an seinem Roman selbst sehr gut nachvollziehen. Jetzt mal ein Beispiel heraus, wenn nämlich rekonstruiert wird, wie Menschen ausgewandert kleine, eigenständige Gesellschaften in Texas zu bauen. Etwas, was völlig vergessen im allgemeinen Bewusstsein und was andockfähig ist an Formen von Identitätsfindung in unseren heutigen postmodernen Gesellschaften. Zeiten, die den Charakter von Sammelsurien haben, verlangen nach einer Philosophie des Sammelsuriums. Marc Terkessidis am Ende von Kollaboration geschrieben. Unser Sammelsurium ist Ende. Ich danke Naika Forutan, Thomas Meinecke und Marc Terkessidis. Ich danke Ihnen hier für Ihre Aufmerksamkeit und auch all denen, ich darf mal dieses alte Wort, an den Empfangsgeräten natürlich auch. Komm.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite, dass ihr wirklich euch 1,5 Stunden Zeit genommen habt, auf Frage einzugehen, wer sind wir und wer gehört dazu. Wir werden in den nächsten Tagen weiter über Europa sprechen und uns die Frage stellen, wer wir in Europa sind und wofür wir einstehen wollen. Wir haben hier viel auch Kritik über Europa gehört und was man verbessern kann in Europa. Jetzt werden wir einen anderen Schwerpunkt setzen, nämlich einen begeisterten Europäer hören. André Wilkins, den wir eingeladen haben, der jetzt gerade zur Buchmesse ein Buch rausgebracht hat, mit dem Titel Der diskrete Arm der Bürokratie, gute Nachrichten aus Europa. André hier, um sein Buch vorzustellen, um mit uns über seine Reise durch Europa zu sprechen. Das macht Helga Kula, Dramaturg am Maxim Gorki Theater und heute. Wir laden Sie dazu ein, hier zu bleiben. Um 15 Uhr gehen dann die Linien mit den Autorinnen und Autoren weiter, die wir aus ganz Europa eingeladen haben. Und zwar hier in der Café Europa Lounge um 15 Uhr Lesung weiter. Aber jetzt erstmal hier eine halbe Stunde zu dem Thema, wir an Europa haben.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.